Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit Beginn der Corona-Krise dürfte jedem geläufig sein, dass die Prävention von Infektionskrankheiten und die Überwachung von Epidemien zu den zentralen Aufgaben des Robert-Koch-Institutes zählen. Wir hören den Namen des Gründungsdirektors zurzeit täglich. Heute jährt sich der 110. Todestag des Mediziners und Mikrobiologen Koch. Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte in Hamburg, hält es für geboten, das Biomedizinische Institut, übrigens eines der ältesten weltweit, umzubenennen. Er hat dies in unserem Sender so begründet.
Wenn man sich die Biografie Robert Kochs anguckt und eben auch die Kapitel seines Lebens, die auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts ein bisschen ominös mit die dunkelsten Kapitel seiner Laufbahn überschrieben werden, im Einzelnen untersucht, dann merkt man, da ist ein Mensch, der es, sagen wir mal so, mit der ethischen Verpflichtung eines Arztes in seiner Forschung eben nicht so genau nimmt, zumindest dann nicht, wenn diese in Afrika stattfindet.
Die deutsche und die britische Kolonialverwaltung finanzierten Robert Kochs Forschung in Afrika. Christoph Gradmann hat Kochs Lebensgeschichte intensiv durchleuchtet und eine Biografie verfasst. Außerdem lehrt er Medizingeschichte in Oslo und dort habe ich ihn vor Beginn unserer Sendung erreicht. Können Sie, Herr Gradmann, nachvollziehen, dass Jürgen Zimmerer meint, das Robert-Koch-Institut solle sich im 21. postkolonialen Jahrhundert von seinem Namensgeber lösen?
Ich finde diesen Schluss eigentlich nicht zwingend. Es ist keine Frage, dass Robert Kochs Forschungen über Schlafkrankheit in Ostafrika nach unseren heutigen medizinethischen Maßstäben und auch nach unseren politischen Maßstäben zu beanstanden sind. Denn er hat dort therapeutische Experimente durchgeführt, sehr zum Schaden der Patienten. Er hat unhinterfragt geteilt die Perspektive auf die Einwohner als Menschenmaterial in einer kolonialen Menschenökonomie. Allerdings muss man sich die Frage stellen, wie ungewöhnlich ist das für die Zeit? Wenn es also um die Frage einer historischen Bewertung geht, dann muss man ja nicht nur gucken, sozusagen entspricht das unseren Maßstäben, sondern man muss auch die Frage stellen, war das nach den Maßstäben seiner eigenen Zeit zu beanstanden? Und da kommen mir einige Zweifel, denn Robert Kochs Vorgehen bei therapeutischen Experimenten unterscheidet sich eben nicht von dem, was andere Forscher in ähnlichen Situationen, in ähnlichen Zeiten getan haben. Das rassistische Denkgebäude der kolonialen Menschenökonomie ist auch etwas, das er mit seinen Zeitgenossen teilt. Ob ihn das unbedingt zu unserem Vorbild macht, ist eine andere Frage. Aber man muss ihm das zugutehalten, dass er sich im Rahmen seiner Zeit verhalten hat hier.
Jürgen Zimmerer erwähnte diese Versuche in Afrika, in Tansania, im Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur ebenfalls. Koch hat nach Mitteln gesucht, die Schlafkrankheit zu beherrschen und dabei eben mit einem arsenhaltigen Mittel experimentiert, obwohl er wusste, dass es tödliche Nebenwirkungen hatte.
Und obwohl er das wusste, empfahl er dann der deutschen Kolonialverwaltung eben eine großflächige Atoxylkampagne, zu sagen, im Grunde, da sterben zwar die Leute, aber während sie eben diese Behandlung haben, sie werden nicht geheilt. Auch das war klar, er konnte keinen Beweis erbringen, dass eine endgültige Heilung möglich ist. Aber während sie behandelt werden, sind sie als Erregerherd eigentlich ausgeschaltet. Das heißt, um andere zu schützen, und da wird es jetzt auch sehr modern, die Frage, um andere zu schützen, hat er im Grunde einzelne geopfert. Und das ist eine ethische Frage, die gerade in Corona-Zeiten natürlich sehr aktuell ist.
Wissen Sie denn, Herr Gradmann, ob Robert Koch selbstkritisch reflektierte, welche Mittel er in Tansania einsetzte? Gibt es da Hinweise in den Dokumenten, die er hinterlassen hat?
Also, dass er das selbstkritisch reflektiert hätte, dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Dem, was hier gesagt wurde, eben kann ich nur zustimmen. In der Tat hat Robert Koch kühl sozusagen den Schaden für den Einzelnen gegen den Nutzen für die, ja in diesem Falle eigentlich gar nicht mal die Bevölkerung, sondern die den Kolonialherren zur Verfügung stehende Bevölkerung aufgerechnet. Das ist ein Verfahren gewesen, dessen sich damals viele bedient haben. Die Frage würde heute anders beantwortet und sie würde auch von Robert Koch anders beantwortet, wenn er sie später hätte stellen müssen.
Muss man sich nicht trotzdem vom damals herrschenden Geist, der ja keinen Anlass sah, jetzt die Afrikaner, die im Dienste der Kolonialverwaltung ausgebeutet wurden, bei Forschung zu schützen, muss man sich nicht explizit distanzieren und sagen, die Aufarbeitung der Geschichte ist vielleicht nicht genug, wir setzen ein Zeichen?
Ein Zeichen für was, würde ich dann an dieser Stelle dann fragen wollen. Denn wenn wir uns die Frage stellen, dann setzen wir ein Zeichen, dann stellen wir die Frage nach der Vorbildfunktion, nach der Leitbildfunktion. Ist eine Person, historische Person, Robert Koch, geeignet, als Leitbild dieses Instituts auch zu dienen? Und dann müssen wir den ganzen Robert Koch in den Blick nehmen, glaube ich, und nicht nur den Schlafkrankheitsforscher. Und da fällt eben doch auf, dass Robert Koch in Bezug auf das öffentliche Gesundheitswesen bahnbrechende Forschungen geleistet hat. Das mit Ausnahme, dass eigentlich viele dieser Forschungen nach unseren heutigen Maßstäben und auch nach damaligen Maßstäben ethisch nicht zu beanstanden waren. Und vor allem, dass sie sehr, sehr mächtige Werkzeuge dem öffentlichen Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt haben. Ich erinnere an Kochs Arbeiten zur Tuberkulose, zur Cholera und zu anderen Themen. Wir haben hier den Glücksfall eigentlich historisch gehabt, dass ein Spitzenforscher, nämlich Robert Koch, gleichzeitig Spitzenbeamter seines Staates war. Das ist eine sehr seltene Kombination. Und deswegen würde ich die Frage eigentlich bejahen und sagen, jawohl, das Robert-Koch-Institut hat genau den richtigen Namen.
Ich hatte eingangs gesagt, dass Sie eine Biografie zu Robert Koch verfasst haben. Herr Gradmann, wenn Sie auf das ganze Lebenswerk sehen, was nimmt Sie am meisten ein für den Forscher, den Mediziner, den Menschen Robert Koch?
Also das eine, was an ihm beeindruckt, ist die methodische und technologische Strenge, mit der er seine Experimente durchführt. Dass wir so genau wissen, zum Beispiel, oder dass es die Zeitgenossen so genau wussten, dass die Tuberkulose von einem Bakterium verursacht wird, das hat Robert Koch nachgewiesen und er hat es mit ungeheuer eleganten und zwingenden Experimenten nachgewiesen. Das andere ist, dass Robert Koch solche Arbeiten und viele andere Arbeiten zur Wirkung gebracht hat. Er war ja, wie ich erwähnt habe, eben ein Spitzenbeamter im Gesundheitswesen. Und wenn Sie sich angucken, was hat der Mann publiziert oder was hat er geschrieben, so hat er ganz wesentlich Gutachten geschrieben. Wir sehen also hier einen Forscher, der ganz wesentlich darin aufgeht, gestellte Aufgaben, das können die Aufgaben der Gesundheitsverwaltung im Reich sein, das können auch, wie in dem vorhin diskutierten Fall, die Aufgaben der Kolonialverwaltung sein, mit seinen Mitteln zu bearbeiten und der dabei ungeheuer kreativ ist. Das ist ein Modell von Spitzenforschung, das wir eigentlich nur noch relativ selten antreffen, wo wir eben Gesundheitsbehörden haben hier und dort die Spitzenforschung, die in anderen Institutionen ist. Aber ich würde denken eben, dass es ein bleibendes Erbe Robert Kochs ist und dass es, glaube ich, auch dem Robert-Koch-Institut zum Vorbild dienen sollte.
Trotzdem, es gibt gesellschaftliche Kräfte, die es begrüßen würden, wenn das Robert-Koch-Institut sich einen neuen Namen gäbe. Der Medizinhistoriker Christoph Gradmann zählt nicht dazu. Er hat uns seine Gründe genannt. Dafür, Herr Gradmann, besten Dank und einen Gruß nach Oslo.
Dankeschön.